noch einen weiteren Tag überstehen, dann wird endlich wieder bei der EM gespielt und die spielfreien 48 Stunden sind rum. Gott sei Dank. Um die Wartezeit zu verkürzen, haben wir eine neue Folge Kicker Daily für euch und an meiner Seite ist dafür heute wieder Timo Baumgartl. Hallo Timo.
Hallo, servus.
Timo, 2 Tage keine EM-Spiele. Wie hast du die fußballfreien Tage verbracht, beziehungsweise wie verbringst du die?
Ja, es fällt natürlich schon schwer, wenn man dann eigentlich dran gewöhnt ist. Also ich habe es oftmals so gehalten, mir gefällt die Vorrunde am besten, hat man diese Dosis von 3 Spielen, 15, 18, 21 Uhr, da kann man auch mal nebenher was machen, aufräumen, da kann man die Spiele verfolgen. Jetzt ist es natürlich so, dass man 2 Tage auf einmal wieder Zeit hat für seine Serien, da muss ich erst auch erstmal wieder reinkommen abends. Dementsprechend freue ich mich, dass es morgen wieder losgeht.
Und für sein Leben hat man Zeit.
Ja, auf einmal hat man abends mehr Zeit. Die Freundin möchte auch Zeit wieder mit einem verbringen, weil sie eigentlich nicht so auf Fußball steht. Dementsprechend, ja, ich habe trotzdem was zu tun.
Dann lass uns doch mal vorausschauen. Morgen am Samstag um 18 Uhr geht's endlich weiter. Die ersten Achtelfinalspiele stehen an. Wir sprechen natürlich gleich auch über Deutschland. Vorher aber gerne mal einen Blick auf die anderen Partien, die am Wochenende so anstehen. Machen wir doch den Anfang mit der Schweiz gegen Italien. Die Deutschen haben sich gegen die Schweizer ja im letzten Gruppenspiel lange sehr schwer getan. Wie werden es die Italiener angehen oder machen? Was glaubst du?
Die Schweizer haben es natürlich sehr gut gespielt. Bitter natürlich, für uns Deutsche natürlich schön, dass sie in der letzten Minute das Tor kassiert haben, weil anders wäre es so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in Deutschland wäre dann wieder so ein bisschen Euphorie verflogen. Jetzt haben wir gegen die Schweizer verloren, wie sollen wir dann das Achtelfinale überstehen? Von daher haben wir so ein bisschen Leverkusen-Mentalität gezeigt und gesagt, ja, wir haben das Ding noch in der 90+2 irgendwie nach Hause geschaukelt, Gruppensieger. Bei den Italienern ist so die Frage, wie sie das angehen. Also ich habe sie gegen die Spanier gesehen, da waren sie so ein bisschen chancenlos. Wir haben natürlich mit Donnarumma hinten drin einen, der irgendwie alles hält, was zu halten ist, dementsprechend da brutale Qualität hat. Ich bin wirklich gespannt, es ist ein sehr, sehr offenes Spiel. Ich glaube, die Schweizer mit ihrer Art vom Fußball könnten natürlich den Italienern wehtun. Haben natürlich mit Caniccia so den Schlüsselspieler drin und wenn der einen guten Tag erwischt, das hat man auch gegen Deutschland gesehen, dann wird es brutal schwer für die Italiener. Ich bin gespannt, aber mein Tipp ist, glaube ich, dass die Schweizer weiterkommen. Tatsächlich, dass sie den Titelverteidiger ausschalten.
Das wäre spannend, könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Dann lass uns mal auf ein anderes Team schauen. Auch wenn es 3-mal wehgetan hat, sich das 90 Minuten anzugucken, die Engländer. Sie haben es tatsächlich ins Achtelfinale geschafft, vielleicht mal hinten angefangen. Wie denn eigentlich?
Ja, das fragt sich, glaube ich, jeder. Also wenn man die Spieler gesehen hat, welche Spieler da auf dem Platz stehen und was für eine Art von Fußball und welche Qualität sie dann auch gebracht haben. Manchmal hat man das Gefühl, sie sind nervös, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Also im Endeffekt irgendwie weitergekommen, aber bei solchen Mannschaften muss man natürlich auch immer ehrlicherweise sagen, da ist so viel Qualität auf dem Platz, an einem Tag können die jeden schlagen. Dementsprechend, wenn da so viel individuelle Qualität auf dem Platz ist und die sind Spieler, die sind mit allen Wassern gewaschen, also die haben Champions League gewonnen, das habe ich schon mal erwähnt, das sind Premier League Sieger. Also die wissen schon, wann es drauf ankommt, abzuliefern. Ich bin gespannt, ob sie es gesamttaktisch hinbekommen, eine gute Leistung zu bringen, weil das ist natürlich das, was essentiell ist, weil man kann so gute Spieler haben wie England, aber wenn man gesamttaktisch nicht auftritt, und das haben sie in den ersten 3 Spielen nicht, wird es immer schwer, überhaupt Tore zu schießen, obwohl sie natürlich mit Harry Kane, Phil Foden, Saka, da sind natürlich Spieler auf dem Platz. Ja. In anderen Mannschaften hätten die wahrscheinlich schon 5, 6 Tore jetzt bei der EM und die hätten alles nach Hause geschossen und jeder würde sagen, wow, das ist auf jeden Fall unser Top-Favorit. Aber anscheinend greift dann noch nicht die Rädchen ineinander. Aber wie gesagt, so eine Mannschaft ist immer dafür da, einfach an einem guten Tag alle zu schlagen.
Phil Foden hat in den 3 Spielen mehr Pässe zu Keeper Jordan Pickford als zu Harry Kane gespielt, nämlich 3 und 1. Jetzt geht's gegen die Slowakei im Achtelfinale. Auch nicht unbedingt ein Top-Gegner. Wird es vielleicht ein ähnliches Spiel dann wie gegen Serbien und Slowenien in der Gruppe oder was glaubst du?
Ich tue mir immer schwer, die Engländer so maximal zu kritisieren. Natürlich ist es eine Mannschaft, die brutale Qualität hat. Und wenn man dann diese Statistiken hört, ja, dann ist es natürlich brutal. Und das ist auch dieser Mannschaft nicht würdig. Aber ich bleibe dabei. Diese Mannschaft kann und wird wahrscheinlich an einem guten Tag jeden Gegner schlagen. Und ich glaube sogar, dass die Top-Nation Spanien oder so Riesenprobleme kriegen, diese Mannschaft kriegen, wenn sie funktioniert.
Dann lass uns mal auf Mannschaften schauen, die doch ein bisschen mehr Spaß gemacht haben in der Vorrunde. Spanien und Georgien nämlich, die treten gegeneinander im Achtelfinale an. Georgien mit der ersten EM-Teilnahme direkt ins Achtelfinale eingezogen. Da ist schon die Euphorie groß, die Freude. Die haben eigentlich ja schon irgendwie gewonnen. Ist gegen Spanien jetzt Schluss oder schaffen die, so wie gegen Portugal in der Gruppe, nochmal eine Überraschung?
Also ich glaube halt, wenn die Spanier ihre Leistung auf den Platz bringen, dann werden sie das Spiel gewinnen. Es ist natürlich immer so eine Sache, so ein Underdog, Euphorie getragen, haben jetzt gegen Cristiano Ronaldo gewonnen, haben gerade hier in Gelsenkirchen das Spiel gegen Portugal gewonnen. Da geht man natürlich ins Spiel gegen Spanien und sagt, ja, warum nicht? Achtelfinale ist alles möglich. Sie haben natürlich einen Ausnahmespieler auf Außen dabei, der immer für Tore gut ist. Aber wenn die Spanier an ihr Leistungslimit kommen, dann glaube ich, ist es für Georgien schwer, das Spiel zu gewinnen. Aber es ist ja immer so eine Sache, läuft's mal schlecht, die Spanier haben Pech, treffen Latteposten, treffen das Tor nicht und die Georgier kommen einmal vors Tor und dann steht's 0-1. Dann bin ich gespannt, wie die Spanier reagieren. So eine Situation hatten sie ja während der Zeit noch gar nicht.
Dann schauen wir jetzt mal auf den DFB, auf die Nationalmannschaft. Morgen Abend spielt die deutsche Elf gegen Dänemark, die in der Gruppe mit England auch noch nicht so überzeugt haben bisher. Wie schätzt du die Dänen denn ein und vor allem dann auch gegen die Deutschen?
Also, wenn man mal die Statistik sieht, ich glaube, sie haben 3 Unentschieden geholt, haben wenig Tore geschossen, auch wenig bekommen. Also sieht man schon mal, was für eine Mannschaft das ist. Sie spielen so mit 3 Innenverteidiger. Ich glaube, die kann man kennen. Westergaard aus Deutschland, Christensen aus Deutschland, die beiden da mal in Deutschland gespielt haben und dann Andersson. Mit einer Dreierkette immer schwer zu bespielen, meiner Meinung nach. Sie können das auch wirklich gut. Das ist eine sehr kompakte Mannschaft. Ich glaube, die Stärken liegen einfach auch in der Defensive, sind sehr, sehr robust, sehr kopfballstark. Dementsprechend im Umkehrschluss auch sehr gefährlich, wahrscheinlich bei Standard. Ich habe mal eine Statistik gesehen, dass sie die meisten Weitschüsse in der laufenden EM hatten. Dementsprechend tun sie sich noch ein bisschen schwer mit dem Toreschießen. Da liegt das Problem. Sie kriegen Jonas Wind vorne nicht so richtig ins Spiel, haben natürlich mit Eriksen einen Ausnahmespieler. Da ist halt die Frage, inwieweit sie ihr Spiel durchbekommen, weil die Deutschen natürlich mit ihrer Qualität schon wissen, wie man solche Mannschaften bespielt. Aber ich glaube, gegen eine tiefe Dreierkette, wenn sie tief verteidigen sollten, ist es immer schwer durchzukommen. Da bin ich gespannt. Es wird ein Geduldsspiel. Ich glaube, die Dänen haben dann eine Chance, wenn sie so den Deutschen mit ihrer Aggressivität, mit ihrer Kompaktheit ein bisschen den Schneid abkaufen und so ein bisschen den Spaß am Fußball nehmen und möglichst lange einfach 0-0 halten, weil dann wird's für Deutschland natürlich zu Hause die Frage um, dann fängt der Kopf an. Ja, was machen wir? Wir kriegen vielleicht keine Chancen, die verteidigen gut. Die haben 1-2 Standardsituationen, die brenzlig werden. Ja, dann fängt der Kopf natürlich auch bei den deutschen Spielern an und dann wird natürlich irgendwann das Worst Case, Achtelfinale, Schluss in Deutschland, boah, das wird was. Und dann sind natürlich die Dänen, haben sie natürlich einen Vorteil, weil sie sagen, ja gut, wenn wir das lange offen halten, ja, eine Standard reicht uns, wir können verteidigen, dann schauen wir mal. Also ich glaube, das wird ein sehr spannendes Spiel und ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Spiel.
Jetzt hast du schon beispielsweise Nico Schlotterbeck angesprochen. Der wird ja sehr wahrscheinlich morgen spielen, einfach aufgrund der Gelbsperre. Dann ist aber natürlich so ein bisschen die Frage, Füllkrug für Havertz, vielleicht auch ein David Raum von Anfang an, weil die ja dann auch jetzt überzeugt haben im letzten Gruppenspiel. Wen würdest du gerne sehen?
Immer schwer zu sagen. Also die ersten 2 Spiele waren super. Jeder sagt, ey, wir waren im Rausch, das ist unsere Mannschaft. Jetzt hat gegen die Schweiz, auch aufgrund der Schweiz, mal was nicht so richtig funktioniert. Ich schätze Julian Nagelsmann so ein, der sagt, hey, ich vertraue auch meiner Elf, weil die hat er auch relativ früh festgelegt. Das ist auch immer ein schönes Gefühl, wenn man als Spieler so ein Vertrauen bekommt. Man merkt, hey, man darf auch mal ein bisschen schlechteres Spiel machen. Es sei jetzt kein wirklich schlechtes Spiel. Ich glaube, keiner ist wirklich abgefallen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass er so viel wechseln wird. Man hat natürlich die Option, mit Niklas Füllkrug jemanden vorne zu haben, der gerade gegen kopfballstarke Innenverteidiger, wenn man zum Flanken kommen sollte, vielleicht seine Chancen hat, weil er einfach robuster ist als Kai Havertz in den Situationen in der Luft. Aber gleichzeitig kann man auch sagen, Kai Havertz ist so ein beweglicher Spieler, dann wissen vielleicht die 3 Innenverteidiger gar nicht, wen sie decken sollen, weil dann Musiala reinkreuzt oder Wirtz kommt. Klar fällt Jonathan Tah aus, Toni Rüdiger so ein bisschen noch Probleme. Ich glaube, am Ende, so wie ich ihn kennengelernt habe in meiner Zeit in Stuttgart, wird er da spielen. Da beißt er sicherlich auf die Zähne. Und dann hast du natürlich trotz alledem mit Nico Schlotterbeck einen Spieler, der natürlich im Spielaufbau auch seine Stärken hat mit seinem linken Fuß. Dementsprechend gar nicht schlecht für so ein Spiel, vielleicht wo ein kompakter Gegner steht. Aber ich glaube, dass er die Elf so wenig wie nötig verändert.
Wenn du U21 gespielt hast, wann hat der Trainer Stefan Kunz damals mit euch immer gesprochen? Von wegen, du spielst oder du spielst nicht?
Bei mir war es in der U21 so, dass Stefan Kunz immer relativ früh auf einen zukam, hat gesagt, pass mal auf, du spielst, so und so machen wir das, weil er immer sagt, man soll sich darauf vorbereiten. Das ist natürlich die Frage, was für ein Typ Spieler bist du? Bist du so ein Typ Spieler, der die Vorbereitung braucht oder dem reicht es, wenn er am Tag das bekommt und fertig, dann gehe ich auf den Platz und spiele. Einerseits, wenn man es früher gesagt bekommt, wird es natürlich von der Nervosität ein bisschen was anderes. Man weiß am Abend vorher, okay, ich spiele am nächsten Tag Achtelfinale Deutschland, sagen wir mal 80 Millionen, 2 Millionen, gucken nicht zu. Ja, da geht vielleicht schon die Pumpe. Andere Spieler mögen es vielleicht einfach mehr, am Tag das gesagt zu bekommen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich auf den Platz, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr nervös zu sein, jetzt spiele ich einfach. Ich war immer froh, wenn ich es vorher wusste, weil du bereitest dich einfach anders auf ein Spiel vor, wenn du weißt, dass du spielst, als wenn du nicht spielst. Das muss man auch ehrlicherweise sagen.
Dann ganz schnell noch dein Tipp.
2-1 für Deutschland.
Und dann im Viertelfinale gegen Spanien.
Dann schauen wir mal weiter. Das analysieren wir dann später.
Du sagst es, wir hören uns nämlich am Sonntag wieder. Da schauen wir dann nämlich, ob dein Tipp richtig war. Und wir besprechen die deutsche Partie ein bisschen nach. Danke bis hierher und bis dann.
Bis dann, danke.
10 Jahre ist sie her. Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Der VfB Stuttgart rüstet sich weiter für die bevorstehende Champions-League-Saison und den drohenden Abgang von Leistungsträgern. Die Schwaben leihen das 21 Jahre alte Talent Franz Kretzig vom FC Bayern aus für eine Leihgebühr von 600.000 Euro. Anschließend besitzt der Vizemeister wohl eine Kaufoption im mittleren 7-stelligen Bereich für Kretzig. Die Münchner allerdings sollen eine Rückkaufoption haben. Bei der Copa America steht der Gastgeber USA vor dem Aus, denn die Amerikaner haben überraschend eine 1:2 Niederlage gegen Panama kassiert gestern Nacht. Den Siegtreffer schoss der eingewechselte José Fajardo kurz vor Schluss in der 83. Minute. Am letzten Spieltag der Gruppe steht nun ein Fernduell um den Viertelfinaleinzug an. Die USA spielen gegen Uruguay, die durch einen 5:0 Sieg gegen Bolivien schon vorzeitig in die K.O.-Runde eingezogen sind. Und jetzt ran ans Telefon. Wir wählen wie immer zur EM unsere Herzo-Hotline.
Die Herzo-Hotline.
Am anderen Ende ist heute Oliver Hartmann aus Herzogenaurach. Hallo Olli.
Ja, hallo in die Runde.
Olli, bring uns mal auf den neuesten Stand, was Antonio Rüdiger angeht.
Die Entscheidung wird wahrscheinlich erst kurz vor dem Spiel fallen. Wir waren beide auf dem Trainingsplatz um 11 Uhr, durften die ersten 15 Minuten zuschauen und in diesen ersten 15 Minuten war Toni Rüdiger dabei, hat die Übungen alle mitgemacht im Kreis der Mannschaft, ein bisschen Ball jongliert, gymnastische Übungen, kleine Laufeinheiten, war da ohne Beschwerden und mit sichtbarem Vergnügen mit dabei. Das ist jetzt schon mal ein gutes Zeichen, wie der Belastungstest dann am Ende ausging. Das können wir jetzt noch nicht absehen, aber Hoffnung besteht.
Timo meinte eben auch, dass er denkt, umso länger die Dänen die Null halten, desto mehr wird es anfangen, in den Köpfen der Deutschen zu arbeiten. Glaubst du das auch? Was denkst du, was wird das morgen für ein Spiel?
Ich will jetzt keinem den Spaß nehmen, aber ich glaube, das wird doch ein eher zähes Spiel. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Spektakel wird, aber ich glaube auch nicht, dass die deutsche Mannschaft die Nerven verlieren würde. Die sind darauf eingestellt. Sie spielen in Dortmund. Es gab 19 Länderspiele dort, eine Niederlage, die tat natürlich besonders weh, das Halbfinale 2006 gegen Italien. Aber ansonsten ist man eigentlich in Dortmund immer ganz gut aus dem Spiel rausgegangen, weil das Publikum einen da auch nochmal wirklich als 12. Mann unterstützt. Die Wand wird zwar nicht gelb sein, aber sie strahlt auch in weiß was aus.
Jetzt haben wir schon über das Personal so ein bisschen gesprochen, über Antonio Rüdiger. Hat denn Julian Nagelsmann sonst schon irgendwas durchblicken lassen, ob es morgen Veränderungen gibt und wer wie vielleicht spielen könnte?
Ja, die große Frage ist ja, ob er vorn was macht, ne? Ob er Niklas Füllkrug von Anfang an bringt. Ich glaube, da grübelt es noch bei Nagelsmann. Es könnte ja auch die Alternative geben, dass er beide spielen lässt, dass er Havertz dann vielleicht ein bisschen zurückzieht auf den linken Flügel. Dann wäre Florian Wirtz derjenige, der auf die Bank müsste. Also es ist tatsächlich eine offene Frage, wenn du mich persönlich fragst. Ich glaube nicht, dass er was ändert.
Noch eine Frage zur Freizeitgestaltung des DFB-Teams. Contra K, der Rapper, war wohl gestern da. Warum? Für ein bisschen extra Motivation, was hat er vorbeigebracht?
Es ist so, dass diese Song von Contra K, dieses Erfolg ist kein Glück, so ein bisschen so eine interne Hymne geworden ist. Das hat der Nagelsmann mit ins Trainingslager gebracht und doch recht viele Spieler konnten sich mit dem Inhalt identifizieren. War dann so ein Schneeballeffekt. Es wurde dann auch zum Song, der beim Warmlauf im Stadion gespielt wird. Fußballer sind heiß auf Rituale, vor allem wenn sie funktionieren. Und dann haben sie den jetzt eingeladen. Und normalerweise spielt er ja vor Tausenden, der Contra K, und diesmal war es dann eben vor 26 Profis im Trainerteam, Staff und ein paar Leute drumherum.
Dann jetzt noch ganz schnell dein Tipp für morgen?
Ich glaube an einen deutschen Sieg. Ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass die Reise gegen Dänemark in Dortmund endet. Das wäre ein arg nüchterner Ausgang. 2-1.
Das hat Timo Baumgartl auch gesagt. Schauen wir mal am Sonntag, was wird. Danke dir und bis bald.
Sehr gerne.
Und ich sage damit auch tschüss, das war's für heute. Schönes Wochenende euch allen. Viel Spaß bei den ersten Achtelfinals bei dieser EM. Tschüss. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 12 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.